ARD.
Kai Schmieding ist hier. Herzlich willkommen. In diesen letzten Dezembertagen ist vielen von uns das Thema Eisenbahn nah, sei es, weil unsere Kinder oder Enkel gerade mit leuchtenden Augen vor der H0-Landschaft und in beleuchteten Fallerhäuschen stehen oder weil wir quer durchs Land fahren, um unsere Familien zu den Festtagen zu besuchen, wenn wir denn fahren und es mal keine sogenannten Störungen im Betriebsablauf gibt, wenn Verbindungen mal nicht ausfallen, Anschlüsse mal erreicht werden, das Bordbistro und die Toiletten offen sind, wenn es keine Weichenstörung, Stellwerksstörung oder Oberleitungsstörung gibt, wenn wir mal nicht eine Durchsage wie die folgende hören: Reisende, die sportlich unterwegs sind und nicht zu viel Gepäck haben, sollten den Anschlusszug noch erreichen. Kein Wunder, dass die Deutschen der Bahn mit einer Art Hassliebe begegnen. Aber warum ist die Bahn überhaupt in diesen Zustand geraten? Darüber und über Auswege wollen wir heute sprechen mit unserem Gast Johann Günther König. Auch Ihnen herzlich willkommen hier in Saarbrücken. Hallo.
Ja. Moin, sagen wir in Bremen.
Moin.
Und ich an die Hörerinnen und Hörer.
Anschluss verpasst, die Krise der Deutschen Bahn. Das Buch beleuchtet, wie es zum Niedergang gekommen ist, ob der verordnete Wettbewerb die Bahn tatsächlich in die Zukunft führt. Es fragt, ob diese großen Sanierungsprojekte, wie aktuell das gerade abgeschlossene mit der Riedbahn, so strategisch sinnvoll sind. Es zeigt aber auch auf, welches Potenzial die Bahn als klimaschonendes Verkehrsmittel hat, das, wie unser Gast meint, endlich auch verkehrspolitische Vorfahrt genießen sollte. Herr König, normalerweise frage ich das, wenn das Mikro noch aus ist. Dieses Mal hat es mit der Sendung durchaus zu tun. Wie war die Anreise?
Ich bin ja mit der Bahn gekommen. Mhm. Und natürlich überlege ich, wenn ich in Bremen abfahren muss, um in Saarbrücken irgendwann anzukommen. Das ist ja eine Distanz, die deutlich über 6 Stunden verläuft. Dann überlegt man natürlich, wie komme ich jetzt nach Saarbrücken? Und dann zeigt sich eben, ich muss über Mannheim. Nun ist ja die Riedbahn gerade erledigt worden und man kann die Strecke wieder auch gut befahren. Und dann habe ich mir einen ICE ausgesucht, der von Bremen nach Mannheim fährt und von Mannheim fährt dann ein Regionalexpress nach Saarbrücken.
Auf dem Papier hört sich das alles gut an.
Das ist alles wunderbar, auch alles so gebucht. Und dann hat man ja den Navigator der Deutschen Bahn, alles super. Ich sitze also im ICE und er fährt los. Meine Erfahrung mit den ICEs, die von Bremen über das Ruhrgebiet, also Dortmund und dann Düsseldorf und so weiter fahren, meine Erfahrung mit diesen Zügen ist, dass sie Verspätungen einfahren. Das sind die Züge, die auch gleichzeitig Frankfurt Flughafen anfahren. Und in so einem Zug saß ich gestern und alles war gut, bis wir so ungefähr auf der Höhe Dortmund waren, dann zeigte sich, entstanden auf einmal wieder Verspätungsminuten. Und als ich dann so auf der Strecke zwischen Frankfurt Flughafen und Mannheim war, bekam ich dann eine Nachricht im Navigator, die Zugbindung sei aufgehoben. Weil ich komme hier natürlich mit dem preiswerten Ticket her und es wurde die Zugbindung aufgehoben, weil der Zug mittlerweile eine Verspätung von 16 Minuten hatte.
Jetzt sagen Bahnexperten, aber das ist möglicherweise auch eine gute Nachricht, weil dann kann ich doch den Zug nehmen, der wann, wie auch immer da ankommt.
Ja, tolle Nummer.
Bin nicht mehr gebunden.
Ja, das ist eine gute Frage. Aber Sie wissen ja vielleicht, was aus Mannheim dann Richtung Saarbrücken fährt. Mhm. Das ist eben dieser tolle Regionalexpress. Der fährt auch und der fuhr auch pünktlich, aber ich habe eben nicht den bekommen, den ich haben wollte. Mhm. Sondern den späteren.
Das war ein bisschen ab. Also wie viel später als geplant?
Eine Stunde später. Ich habe gestern eine Stunde verloren. Mhm. Und ich finde, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich von einer Eisenbahn erwarten würde. Als Autofahrer wüsste man, okay, ich komme auf die Autobahn und es ist Weihnachtsverkehr und es ist Stau. Aber bei der Bahn gehe ich ja davon aus, dass, wenn es eine Planung gibt, die auch eingehalten wird.
Warum diese Planung immer häufiger nicht so klappt, darüber wollen wir sprechen in den kommenden 55 Minuten. Und wir sprechen heute mit einem Menschen, kann man das so sagen? Sie sind wirklich ein großer Freund des Reisens mit der Bahn. Also Sie mögen die Bahn wirklich sehr gerne.
Ich mag die Bahn sehr gerne, weil es die beste Möglichkeit des Reisens ist. Ich bin in meinem Leben auch viel Auto gefahren, aber gerade deshalb weiß ich, für mich ist die Bahn das Nonplusultra, gerade für längere Entfernungen. Ist ja was anderes, ob ich jeden Tag 20 Kilometer zu einem Arbeitsplatz fahre oder ob ich nach Saarbrücken komme. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass ich gute Zugverbindungen habe und gleichzeitig ja auch bequeme Züge, dass ich hier halbwegs vernünftig noch ankomme. Das kann nur die Bahn bieten. Und wir waren ja eigentlich mal davon ausgegangen, dass auch die Politik verstanden hat, dass wir ein bisschen wegkommen müssen aus den üblichen klimapolitischen Gründen vom Fliegen und dass wir wegkommen müssen vom zu vielen Autofahren. Inzwischen stelle ich fest, ich müsste schon fast wieder sagen, ich komme lieber mit dem Auto nach Saarbrücken, weil dann kann ich in den Zeitrastern fahren, die ich mir vorstelle. Das ist jetzt Quatsch, aber ja, wir brauchen die Eisenbahn, weil wir brauchen eine ganz andere, als wir sie jetzt haben.
In Ihrem Buch ist 1994 ein Jahr, auf das immer wieder verwiesen wird, das Jahr der Bahnreform. Wenn Sie eine der Weichen nennen müssten, die damals falsch gestellt wurden, also wirklich erstmal nur eine Weiche, eine Entscheidung, welche wäre das?
Das war die Umstellung auf den eigenwirtschaftlichen Betrieb, sprich die Auftrennung der jeweiligen staatlichen Eisenbahnen in verschiedene Betriebe, die dann von einer Holdinggesellschaft geführt werden. Diese Trennung, die dann zwei Jahre später dazu geführt hat, dass wir dann eben auch die sogenannten Länderbahnen jetzt bekommen haben. Also es wurde ja vom Bund festgelegt, der Schienenpersonennahverkehr wird von den Ländern bewältigt und der Schienenpersonenfernverkehr vom Bund. Wenn Sie das betrachten, dann wissen Sie schon, worüber wir heute noch reden werden, da entstehen dann Probleme, die vorher völlig unbekannt waren.
Wobei ein zentrales Ziel war ja mehr Verkehr auf die Schiene. Da muss man sagen, das hat super geklappt.
Wunderbar,
seit 1994
haben wir,
ja,
10 haben Millionen, wir nicht mehr Verkehr. Ja. Sorry, wir haben seit 1994 nicht mehr Verkehr.
Wir haben heute 10 Millionen Kunden am Tag, sagt der Bahnchef.
Ja, toll. Aber wenn wir in den Modal Split gucken, hat das Auto einen Anteil von 81%, die Bahn einen Anteil von 9%. Das können Sie hin und her rechnen, wie Sie wollen. Wir stellen einfach fest, wir haben seit 1994 genau diesen Zugewinn für die Bahn überhaupt nicht gehabt. Es kann auch deshalb nicht klappen, weil ja gleichzeitig fast ein Drittel der Schienen verschwunden ist. Seit 1954 haben wir ein gutes Drittel verloren. Das heißt, wir haben viel weniger Schienen für viel weniger Züge natürlich, denn wenn ich keine Schiene habe oder keine Trasse habe, kann ich auch keine Traktion stattfinden lassen.
Dieses zentrale Prinzip von damals, also die Trennung von Netz und Betrieb, im Bahndeutsch heißt das von Trasse und Traktion. Ja. Was war denn damals das Hauptargument für diese Trennung? War das der Wettbewerb oder was hat man sich denn davon erhofft?
Ja, es war eine Vorstellung der heute sogenannten Europäischen Union, damals war das noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die Vorstellung in Brüssel war, wir wollen Wettbewerb. Wir wissen ja aus Großbritannien, dass Frau Thatcher durchgesetzt hatte, die Bahn zu privatisieren und aufzuteilen, wohlgemerkt, in eine Aktiengesellschaft, die sich um die Schienen kümmert und alle anderen, die den Verkehr auf den Schienen machen. So. Und das hat die Kommission in Brüssel damals auch natürlich aufgrund der Lobbyisten, die da so waren, ausgegeben als neue Zielsetzung. Und als in der Bundesrepublik Deutschland die Frage auf dem Tisch lag, was machen wir mit der Deutschen Reichsbahn, die hatten wir ja 93 noch, und was machen wir mit der Deutschen Bundesbahn, also mit West und Ost, war klar, die werden zusammengelegt. Und dann wollte man aber gleichzeitig diese neue entstehende Richtlinie aus Brüssel übernehmen, die da sagte, es sollten eigenwirtschaftliche Betriebe werden, die im Wettbewerb stehen. Und gleichzeitig sollte das Schienennetz geöffnet werden für alle anderen Eisenbahnunternehmen aus anderen Ländern der EU.
Also es ist eine privatrechtliche Struktur entstanden. Der Bund ist, also Stichwort Daseinsvorsorge, zuständig für die Finanzierung der Infrastruktur, habe ich gelernt aus Ihrem Buch, und für den Nahverkehr. Und für Letzteres gibt der Bund den Ländern Geld.
Yes, die Deutsche Bahn AG ist Stand heute wohlgemerkt 100% im Bundesbesitz, wenn man so will, in unserer beider mit. Und gleichzeitig gibt der Bund den Bundesländern Mittel aus dem Steueraufkommen, die dann wiederum damit Aufgabenträger bezahlen, die dann Eisenbahnunternehmen verpflichten, Verkehr, was weiß ich, zwischen Hamburg und Bremen zu ermöglichen oder zwischen Saarbrücken und Mannheim, wie auch immer. So, das machen die Länder. Und das Problem ist natürlich, wenn wir da mal etwas offener hingucken, wir haben im Prinzip seitdem wieder einen Zustand, den wir vor 1918 hatten. Da gab es ja sehr viele Eisenbahnunternehmen im Deutschen Reich damals. Mhm. Und dann wurde die Staatsbahn geschaffen. Und diese Staatsbahn hat eben diese Strukturen dann aufgelöst. Und es gab eine Bahn und gut. Das hatten wir dann in Westdeutschland mit der Bundesbahn und in Ostdeutschland mit der Deutschen Reichsbahn. Das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir, wenn Sie so wollen, schon wieder 16 verschiedene Länderbahnen und die Deutsche Bahn, die den Fernverkehr abwickelt. Mhm. Und gleichzeitig haben wir daneben eine als gemeinnützig bezeichnete Infrago, also eine Gesellschaft unter dem Dach der Deutschen Bahn AG, die für die Schienen und Netzwerke und so weiter zuständig ist.
Also die unterschiedlichen Funktionen, die früher in einem Bahnunternehmen gemeinsam verantwortet wurden und die es mit einer Sitzung zum Beispiel hätten erledigen können, die müssen jetzt von unterschiedlichen Firmen mit eigener Rechnung übernommen werden. Jetzt kann man ja auch noch mal erstmal sagen, es klingt erstmal gut, nach schlanker Verwaltung, Wettbewerb, angepasstes Angebot, keine Planwirtschaft, aber das ist nicht das reale Ergebnis.
Naja, Sie sehen es ja hier, wenn Sie auf den Bahnhof gehen, Sie haben die Nahverkehrszüge, die von den Aufgabenträgern entsprechend bestellt worden sind, welche Firma das auch immer gerade ist, auch die Deutsche Bahn hat ja noch Nahverkehrszüge, aber eben auch alle anderen und die sind dann bunt angemalt und alles ist schön. Sie sehen zum Beispiel, das in Bremen kenne ich es nur sehr intensiv, bei uns ist gerade das Problem, dass ein Zughersteller die Wagen gar nicht liefern kann, die bestellt worden sind. Das heißt, die Doppelstockwagen, die eigentlich gebraucht wurden für den starken Pendelverkehr, werden nicht 2026 kommen, wie geplant, sondern erst später. So, das gibt sofort Riesenprobleme und Sie sehen in dieser privatisierten Landschaft der Bahn auf einmal alle diese Probleme. Wenn in Bremen eine Lokomotive ausfällt, früher bei der Bundesbahn wäre das ein Telefonat gewesen, dann wäre eine freistehende Lok eingesetzt worden. Mhm. Das geht heute nicht mehr. Da, weil es eben unterschiedliche Unternehmen sind, werden dann unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen sein, um überhaupt so eine Lokumstellung zu ermöglichen. Das klappt alles nicht. Und deshalb sehen wir ja in den Ansagen, dass es auf einmal heißt, der Lokführer ist krank oder die Lok steht nicht bereit. So. Und das heißt nichts anderes, als dass sie ihre Prozesse gar nicht mehr im Sinne einer Staatseisenbahn steuern können. Und ich finde das bedauerlich.
Fragen an den Autor. Johann Günther König ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Anschluss verpasst, die Krise der Deutschen Bahn. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Rufen Sie an. Hier ist eine erste Frage.
Müsste die Bahn in Deutschland nicht mit seiner polyzentrischen Struktur nicht umschwenken von einem extrem teuren, klimaschädlichen und brandgefährlichen Höchstgeschwindigkeitsverkehr zu einer Flächenbahn mit Bahnhöfen auch für alle in der Provinz zum Beispiel? Ja? Und müsste diese Bahn nicht wieder in komplettes Gemeineigentum überführt werden?
Herr König.
Ja. Ich bin absolut dieser Auffassung. Natürlich muss die Bahn wieder in unser Eigentum kommen. Und vor allem müsste es eine gemeinwirtschaftliche AG sein, die keine Gewinne erzeugt, um Gewinne zu erzeugen, sondern die mit dem Geld, was reinkommt, die Investitionen tätigt, die zu tätigen sind. Und wie Sie so schön sagen, wir brauchen ja, das ist ja ein Riesenproblem, was wir in diesem Land haben, tatsächlich gute Bahnhöfe, vor allem auf dem Land. Sie wollen ja nicht immer an Haltepunkten stehen, wo sie nass werden oder wo ein ganz kleiner Unterstand ist, aber sonst nicht mehr. Die Reisenden des späten 19. Jahrhunderts würden verwundert mit dem Kopf schütteln, wenn sie unsere Bahnhöfe jetzt sehen würden. Aber die sehr viele dieser Bahnhöfe haben ja nicht mal mehr Toiletten, also auch gerade in Ostdeutschland, wenn man mal so ein bisschen guckt, auch bei Kleinstädten. Es ist gruselig teilweise, was einem da angeboten wird von der Bahn. zur Deutschen Bahn gehören um Pi mal Daumen im Augenblick noch 5.400 Bahnhöfe. Nur viele von denen sind längst verkauft worden und gehören Privatleuten oder irgendwelchen Gesellschaften. Mhm. Und also, es ist fürchterlich.
Um da mal nachzufragen, also warum sind die Bahnhöfe in einem solchen Zustand? Liegt das daran, dass sich keiner verantwortlich fühlt? Also weil es ganz viele verschiedene Firmen gibt, die am Ende dafür verantwortlich sind. Also es gibt DB Station und Service, es gibt DB Services, es gibt DB Sicherheit, es gibt DB Fuhrpark, es gibt die Konzernzentrale. Ist das ein Grund, dass niemand sich verantwortlich fühlt oder was ist der Grund?
Naja, es fühlt sich schon jemand verantwortlich. Nur eben durch diese Aufspaltung gibt es Leute, die sind dafür verantwortlich, dass ein Bahnhof Geld einbringt. Und Geld bringt er ein, wenn sie viele Geschäfte da drin haben. Mhm. Das sehen Sie ja auf den großen Bahnhöfen. Das sind ja im Prinzip Shopping Malls erstmal.
Die funktionieren.
Und genau das war die Idee. Und diese Leute, die dafür da sind, aus dem Bahnhof ein gewinnbringendes Objekt zu machen, sind nicht die Leute, die daran denken, dass Sie und ich morgen mit dem Zug von Saarbrücken nach Bremen fahren wollen. Das ist nicht deren Problem. Mhm. Und diese Art von Aufspaltung der Interessen in eigenwirtschaftliche Betriebe, die dann gegeneinander konkurrieren, weil der eine will, dass der Bahnhof Gewinn bringt mit diesen Geschäften, der andere möchte aber eigentlich einen Bahnhof haben, wo die Leute zufrieden auf dem Bahnsteig stehen und nicht nass werden. Mhm. So, und das kriegen sie dann nicht mehr zusammen. Es sind einfach diese Probleme, die durch diese Aufspaltungen entstanden sind, riesig. Und dann brauchen sie auch noch 1000 Rechtsanwälte, die dann vermitteln, wenn sie mal genauer hingucken.
Jetzt hat der Hörer vorhin ja so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, die Hochgeschwindigkeitsstrecken und den Nahverkehr, der gut ausgebaut sein soll. Muss man das gegeneinander ausspielen? Also geht nicht auch beides nebeneinander? Beziehungsweise ist nicht ein Problem, dass beides auf den gleichen Strecken heute stattfinden muss bei uns?
Wir haben das Problem, dass alles auf einer Strecke läuft.
Ja.
Der langsame Güterzug, wenn Sie so wollen, der ICE, und dann die ganzen normalen Nahverkehrs- und anderen Züge. So, da ich das auf einer Schiene habe, ist es natürlich nicht gerade sinnvoll zu sagen, wir wollen hier mit 360 km/h durch die Gegend gurken, weil von der Kapazität her das Netz dann ja eben auch darauf eingestellt sein müsste. Das kriegen Sie auf den meisten Strecken sowieso nicht hin. Die Züge fahren dort, das sehen Sie auch bei den Anzeigen. Es fährt ja ein ICE nicht mehr 300 irgendwas in der Regel, sondern die fahren dann 190. So. Aber der Hinweis ist natürlich richtig. Ich müsste erstmal dazu kommen zu sagen, es geht jetzt hier nicht um die rasend schnelle Geschwindigkeit. Es geht um Pünktlichkeit, damit ich Anschlusszüge überhaupt bekomme. Und wenn die Züge alle eine bestimmte Geschwindigkeit, wie hier auch der Regionalexpress von Mannheim nach Saarbrücken fahren würden, der fährt ja zuverlässig dann wenigstens diese Strecke, obwohl er knapp 100 fährt, dann wäre das schon gut. Und ich kann natürlich dann tatsächlich auch kleinere Städte und vor allem auch größere Dörfer wieder anbinden an den Schienenverkehr. Das ist ja höchst notwendig. Ich möchte noch eine Sache am Rande erklären, weil wir über diese Dinge ja so schön sprechen. Was man nicht vergessen soll, ist, der Fernverkehr, der Schienenpersonenfernverkehr, wie die Bahn sagt, das sind die ICEs und ICs und ECs, hat einen Anteil am gesamten Schienenverkehrsaufkommen von 5%. 5%. Also worüber wir jeden Tag reden, ist der kleinste Teil des Personenbahnverkehrs. Mhm. Der größte Teil sind natürlich die regionalen Züge. Und da sind ja die Probleme auch groß, wenn Sie Pendler sind oder Pendlerin, wissen Sie das. Mhm. Das ist aber das eigentliche Problem, was wir haben. Und von daher ist die Bemerkung völlig richtig. Es geht in einem Land wie Deutschland nicht darum, dass wir hier die rasend schnellen Züge haben, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich auch die Fläche abdecken. Ich muss ja Riesenumwege von Bremen fahren, um nach Saarbrücken zu kommen. Das wäre normalerweise gar nicht nötig, wäre im 19. Jahrhundert noch nicht passiert. Hm. Aber das sind so Dinge, da müssen wir mal ein bisschen genauer hingucken. Wir reden immer über eigentlich die schnellen Züge, die aber eigentlich nicht die große Rolle spielen.
Wir hören an die nächste Frage.
Warum orientiert sich unsere Bahn nicht an den Schweizerischer Bundesbahnen? Qualität und Effektivität statt Billigscheimertum. Ich bin sicher, dass so auch die Bahn hierzulande bald zu einem der beliebtesten Verkehrsmittel avancieren würde.
Die Schweiz.
Ja, Sie haben völlig recht. Die Schweiz hat einen Bahnverkehr, wo die Leute wissen, sie gehen um 20 Minuten nach zwei zum Bahnhof und nehmen um halb den Zug nach Zürich. So. Das funktioniert, weil sie einen Taktfahrplan haben, der wirklich toll ist. So. Die Schweiz gibt für den Bahnverkehr pro Kopf der Bevölkerung über 400 Euro aus. Deutschland gerade mal etwas über 100. Und das ist ein kleiner Unterschied. Und daran sieht man, in der Schweiz wird die ganze Zeit schon seit Jahrzehnten stetig in die Bahn auch investiert. Und alles wird in Schwung gehalten, während bei uns eben über eine lange Strecke das alles nicht erfolgte.
Jetzt würde der Bahnchef an dieser Stelle vermutlich sagen, dass der Vergleich mit der Schweiz ein bisschen unfair ist, weil die Gegebenheiten, die geografischen, topografischen Gegebenheiten auch ein bisschen andere sind als in unserem Land. Ist das ein Argument?
Also nein, das finde ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn es schneit und eisig wird, funktioniert der Bahnverkehr in der Schweiz, aber nicht bei uns. Dann bleiben sie in München gleich stehen, weil wir überhaupt nicht mehr die Leute haben, die dann fegen, Weichen mit frei halten und so weiter. Also die Schweiz hat einfach ein System, was funktioniert. Und das heißt, sie gibt dafür A, Geld aus und hat B, eben auch Menschen, die tatsächlich die Kenntnis haben über die Dinge, die zu tun sind. Und wenn Sie bei uns in die Politik der Deutschen Bahn AG schauen, werden Sie sehr schnell feststellen, da werden Leute entlassen, die eigentlich Ahnung hätten. Durch die Aufteilung dieser Gesellschaft in eine Holding mit all diesen verschiedenen Unternehmen gibt es eigentlich keinen Durchblick mehr über die Dinge, die zu tun sind. Es fehlen überall Leute. Wenn ich Ihnen jetzt noch erzähle, dass wir gar nicht die Ingenieure haben, die wir bräuchten, um das System überhaupt relativ zeitig wieder besser in Schwung zu bekommen. Das sind alles Dinge, die passieren nicht in der Schweiz. Und wenn Sie mit Schweizer Bahnmenschen sprechen, hören Sie das auch sofort. Deutschland hat das erste Mal auf die Schweiz überhaupt geachtet, wegen des Taktfahrplans, den wir hier Deutschlandtakt nennen, so ab 2018. Seitdem gibt es hier im Lande eben die Überlegung, einen Deutschlandtakt einzuführen, der nun gerade auf 2070, glaube ich, verschoben werden sollte. Das sind natürlich alles Blödsinnzahlen. Wir wissen ja nichts genau. Und wir haben demnächst Neuwahlen.
Im Buch ist ja auch das Beispiel drin, dass teilweise Züge aus Deutschland dann Probleme haben, in die Schweiz überhaupt nochmal reinfahren zu dürfen, wenn die eine gewisse Verspätung schon eingefahren haben.
Ja, die Schweizer sind klug. Das hätte ihren ganzen Taktfahrplan durcheinander gebracht, wenn dauernd verspätete Züge mit in ihr Netz kommen. Und deshalb haben sie gesagt, nö, ihr steigt mal in Basel um. Alles wunderbar. Nein, das, wenn ich einen Taktfahrplan habe wie in der Schweiz, wo die Leute sich darauf verlassen, dass der Zug um halb fährt, weil sie dann bestimmte andere Anschlussvarianten und so weiter ja auch bekommen. Wenn ich das so mache, und das wollen wir ja in Deutschland letztendlich auch haben, obwohl man muss sehr vorsichtig sein, das wird noch Jahrzehnte dauern. Nur, das macht die Schweiz und deshalb lässt sie verspätete Züge nur ungern ins eigene Netz.
Ja. Wir hören eine nächste Frage.
Ist die Trennung von Netz- und Eisenbahnbetrieb nicht der falsche Ansatz, um die Bahn zukunftsfähig zu machen?
Das Bundeskartellamt, der Bundesrechnungshof und die Monopolkommission in diesem Land sagen, diese Trennung sollte erfolgen. Dann gibt es auch andere Experten, die inzwischen sagen, die Trennung sollte erfolgen. Ich würde sagen, das ist dann noch der letzte Fehler, den wir brauchen, der in Großbritannien gerade mit Mühe gekittet werden soll. Zum Beispiel diese Trennung hat ja in Großbritannien nicht funktioniert, weil natürlich eigene Gesellschaften dazu neigen, eigene Dinge zu tun und dann die Abstimmung wiederum nicht richtig klappt. Die gesamte Schieneninfrastruktur in unserem Land, auch noch in dem kaputten Zustand, in dem sie ist, braucht Zusammenhang zwischen den Leuten, die den Betrieb darauf organisieren und den Leuten, die sicherstellen, dass die Weichen auch funktionieren. So, wenn ich das auseinanderreiße, habe ich eine weitere Baustelle, wo wieder wahnsinnig viel Kommunikation nötig wird, um bestimmte Dinge überhaupt abzusprechen. Das waren alles Geschichten, die wir in diesem Land, solange wir eine Staatsbahn hatten, ganz egal, ob in Ost oder West oder vorher, das hatten wir als Problem nicht. Und jetzt bekommen wir dieses Problem. Hm. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das auseinanderzureißen. Ich halte es auch nicht für nötig. Aber wir hatten am Anfang ja schon das Gespräch darüber, dass eigentlich die Deutsche Bahn AG in ein gemeinwirtschaftliches Unternehmen gewandelt werden sollte, wo wieder alles unter einem Dach ist und tendenziell auch, wie ich das sage, die 16 Bundesländerbahnen wieder mit unter ein Dach kommen, weil was wir da für Entwicklungen haben, kann ich nicht für gut befinden. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber das kommt ja wahrscheinlich noch. Ja.
Gerd Nowatzki hat uns geschrieben, wie sieht Herr König die Elektrifizierung im ländlichen Bereich als Beitrag zur alternativen Energietechnik? Hier gibt es im Saarland zum Beispiel immensen Nachholbedarf, meint Herr Nowatzki.
Ja, also die Deutsche Bahn, das ist auch übrigens anders als in der Schweiz, hat im Elektrifizierungsgrad von 61% derzeit. Mhm. Die Gelder, die jetzt gerade ausgegeben werden sollten, um diesen Anteil zu erhöhen, sind gerade wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
Also es sind nicht überall Oberleitungen verfallen zum Beispiel.
Wir haben 61%, das alles. Ja. So, das heißt, wir haben in vielen Gegenden noch Dieselzüge, die jetzt teilweise dann auch mit anderen Technologien, wasserstoffbetriebenen Geschichten gefahren werden. Aber wir haben eben nicht die durchgängige Elektrifizierung, die eigentlich eine auf den wichtigen Strecken, auch vor allem auf dem Land, eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und das haben sie, also nach Wilhelmshaven und so weiter, hatten wir das alles lange nicht. Das wird jetzt gerade gebaut. Die Elektrifizierung ist auch wiederum eins dieser schönen Beispiele dafür, was in den letzten Jahrzehnten seit dieser Bahnreform alles nicht gemacht wurde. Nicht? Ich beschreibe das in meinem Buch ganz schön, also schon Anfang des 20. Jahrhunderts waren eigentlich alle der Überzeugung, dass wir eine durchgängige Elektrifizierung brauchen.
Wie ist das mit Akkuzügen? Ist das eine Alternative oder ist das technisch eigentlich nicht möglich? Also, dass man ohne die Oberleitung auskommt, ja, und dann ähnlich wie beim Elektroauto einen Akku
Ich weiß, dass das ja alles getestet wird. Mhm. Das kann auf einer kurzen Strecke vielleicht Sinn machen. Aber worüber wir reden, sind ja eigentlich Verkehre, die ein bisschen im Standard über den Tag auch laufen. Dann brauche ich eine Oberleitung, wenn Sie mich fragen, dann brauche ich eine Oberleitung. Man kann das sicher anders machen. Das ist jetzt auch eine Frage, was ist tatsächlich vor Ort machbar, was ist preislich möglich. Ich bin da kein Experte. Das Einzige, was ich eben sehe, ist, dass wir da, wo wir Oberleitungen haben könnten, noch keine haben. Abgesehen davon, dass wir ja eine absolute Reduktion unseres Schienennetzes hatten. Und wir müssen ja auch wieder dahin kommen, dass wir mehr Ausweichgleise haben. Uns fehlen tausende Weichen. Ich brauche Weichen, sonst kann ich Züge gar nicht umleiten. Ne? Und diese Dinge sind ja erstmal die, die im Vordergrund stehen. Und dazu müsste ich dann jeweils eben auch die Oberleitung erweitern. Das sollte auch kein großes Problem sein. Nur ich muss dafür natürlich Leute haben, die es machen. Und ich muss den politischen Willen haben, dass es gemacht wird.
Eine nächste Frage.
Wie kann es sein, dass die Bahn auf ihren ICE-Strecken teilweise so massive Verspätungen einfährt, dass Anschlusszüge nicht erreicht werden können, auf der anderen Seite aber etwa bei Verbindungen, um bei dem Beispiel Saarbrücken in Richtung Ostdeutschland, konkret Dresden zu bleiben, hier ein Aufenthalt von mehr als einer Stunde in Frankfurt erfolgen muss, bis man den Anschluss ICE erreicht? Offensichtlich besteht überhaupt keine ordnungsgemäße Taktung.
Ja, das selbst wenn sie besteht, fällt sie ja immer durch die Verspätung, weil irgendwo ein Stellwerk nicht funktioniert, fällt die Taktung wieder weg. Und es ist in der Tat so, dass wir vermeiden müssen, im Augenblick zu glauben, dass wir ganz schöne Verhältnisse über Nacht bekommen, weil unser System also dermaßen heruntergefahren ist, dass bestimmte Aufgaben von der Bahn gar nicht erledigt werden können. Ich kann natürlich versuchen, Ihnen eine gute Verbindung von Saarbrücken nach Dresden zu verschaffen. Das würde ich für meine Enkelinnen auch gerne tun. Aber es ist nicht einfach, denn sie bleiben auch manchmal dann in Leipzig hängen. Es gibt da die tollsten Varianten von Problemen. Aber wir sehen eben, dass allein schon durch den Zustand der Schienenwege im Augenblick und für die nächsten Jahre es nicht möglich sein wird, einen zuverlässigen Verkehr überhaupt zu etablieren. Das schlagende Argument einer Eisenbahn ist immer, dass sie zuverlässig ist. Das war früher bei den Staatsbahnen eigentlich das Nonplusultra. Selbst wenn man in den Zweiten Weltkrieg guckt, fuhren die unter ganz anderen Bedingungen teilweise noch pünktlich, mit Dampfloks wohlgemerkt, die ganz anderen Aufwand bewirken. Im Augenblick ist es so, man kann nur eins tun, denke ich, als fahrender Mensch auf der Eisenbahn, möglichst frühzeitig zu gucken, welche Alternativen habe ich und welche Zeiten rechne ich schon mal vorher ein, weil ich weiß, ein Zug wird den anderen nicht erreichen, also kann ich was anderes machen und so weiter. Die Bahn fordert uns nachgerade auf, heute unsere eigene Planung für das Reisen zu erstellen. Früher dachte man, okay, ich fahre von Bremen nach Dresden und das war's. Aber ja. Nein, das ist nicht mehr so.
Und die Gründe, die Sie immer wieder nennen, sind tatsächlich, die Infrastruktur ist nicht in Ordnung. Es gibt einen gewaltigen Sanierungsrückstau von 100 Milliarden. Es kommt alles gleichzeitig in die Jahre, muss man sagen. Da ist die Bahn ja auch nicht alleine in unserem Land. Es gibt ja auch sonstige Infrastruktur. Der Bahnchef hat neulich gesagt, die Infrastruktur da draußen ist schon seit Jahren eigentlich im Rentenalter. So hat er das formuliert. Die Frage ist aber für mich, wieso ist also 1994 da ein System entstanden, in dem es für alle Beteiligten nicht sonderlich attraktiv war und ist, eben mal auf die Instandhaltung und auf die Infrastruktur zu achten? Also kann man das systemisch irgendwie erklären?
Ja, natürlich, sie wollten Gewinn machen, sie wollten ja an die Börse. Wenn wir nicht die Finanzkrise 2008 bekommen hätten, wäre ja ein Teil der Deutschen Bahn jetzt an der Börse. Das war ja das Projekt unter Mederon. Und es sollte, deshalb wurden Weichen abgebaut, deshalb wurden Schienenstränge stillgelegt, deshalb wurden Bahnhöfe nicht mehr gepflegt, etc. pp. Es musste der Gewinn steigen, um hübsch für die Investoren zu werden. Und genau diese Problematik ist 1994 in Gang gesetzt worden. Und die haben wir dann erlebt, im Prinzip erstmal bis 2008. Dann wurde der Börsengang abgesagt. Und dann zeigte sich so ganz langsam, dass die ganzen Strukturen, die sie aufgebaut hatten, zum Beispiel, man kaufte Arriva, das ist ein internationales Bus- und Eisenbahnunternehmen gewesen. Das hat man gekauft und dann konnte man nach Kopenhagen fahren, um dann mit der Deutschen Bahn Arriva in Kopenhagen bewegt zu werden. Ganz toll. Arriva wurde für 3 Milliarden gekauft damals, ist jetzt wieder verkauft worden für 1,2 Milliarden.
Schenker ist auch ein Beispiel.
Und Schenker ist jetzt für 16 Milliarden über die Wupper gegangen zu einem dänischen Konkurrenten. Darüber kann man lange nachdenken. Ich habe das in meinem Buch angeschnitten, weil ich nicht das so sinnvoll finde, dass man einen bedeutenden Logistiker einfach so verkauft. Aber ist egal.
Aus geopolitischen Gründen.
Das war wieder das Problem. Natürlich, die Deutsche Bahn hat kein Geld. Um mal ein Beispiel zu sagen. 1994 bei der Reform war der Minusstand von Deutscher Bundesbahn und Deutscher Reichsbahn insgesamt von D-Mark umgerechnet, ein Betrag von 34 Milliarden Euro. Damals hat der Bund diese Schulden gekillt. Gleichzeitig hat er durch eine andere Gesellschaft die ganzen Beamtinnen und Beamten übernommen, sozusagen. Das sollte ja alles schön und privat sein. So, jetzt haben wir wieder einen Schuldenstand bei der Deutschen Bahn AG von 33 Milliarden Euro. Ja, warum? Was ist da passiert? Wo alles schlechter geworden ist und nicht besser? So, und nur an diesen Schienen kann man schon sehen, also es ging immer ums Geld. Jetzt hat man dann Schenker gekauft und sich als stolzen Mobilitätsdienstleister der Welt bezeichnet. Die Deutsche Bahn ist investiert in Ägypten und betreibt da Züge. Sie ist investiert in Kanada. Das sind aber ja eigentlich nicht die Baustellen einer Deutschen Bahn, würde man meinen.
Wobei, also Sie erwähnen es, 2022 Aufträge für die Bahn in zweistelliger Milliardenhöhe von der ägyptischen Regierung für den Betrieb und die Instandhaltung ihres neuen und sechstgrößten Hochgeschwindigkeitsnetzes. Netzes der Welt. Das klingt ja großartig nach einer modernen Errungenschaft. Und kanadischer Nahverkehrsbetreiber haben Sie auch erwähnt in der Metropole Toronto. Als Laie würde ich doch jetzt erstmal sagen, ist doch super. Unser Know-how wird da verkauft, wird gebraucht. Die Gewinne fließen dann in die heimische Schiene. So könnte doch der Plan sein.
Ja, so wird das ja auch immer gern behauptet. In unsere Schiene fließt ja nicht viel. Das ist nicht die Aufgabe einer deutschen Bahn AG im Ausland, den Leuten zu helfen, tolle Strecken zu bauen. Es sei denn, sie wäre selbst so gut unterwegs, dass man sagen könnte, ja wunderbar, ihr seid jetzt ein tolles Vorbild. Sie müssten ja erstmal hier was machen. Das Problem ist, es kommen natürlich jetzt keine großen Gewinne aus dem Ausland hier nach Deutschland, die hier investiert werden. Die Bahn spricht immer ganz schön, wenn wir über die Probleme tatsächlich sprechen, über ihre Infrastrukturanlagen, das sind insgesamt 325.000, habe ich gelernt. So. Davon ist die über die Hälfte deutlich überaltert und muss erneuert, repariert und so weiter werden. So, das sind die 100 Milliarden, die Sie schon erwähnt haben, mindestens. Wir reden jetzt gar nicht über das Geld, wir müssen ja einfach nur da mal reden, wer macht denn das dann eigentlich? Und dann stellen wir fest, ich kann in Ägypten dies und jenes machen, aber hierzulande habe ich nicht mal die Ingenieure, die Bauplaner, die ich bräuchte, um diesen Wahnsinn, den wir in diesem Land inzwischen haben, mit über 1000 Langsamfahrstellen im gesamten Netz, nicht auf diesen tollen Strecken, wo die ICEs fahren, sondern wir haben Langsamfahrstrecken überall, die müssten ja mal beseitigt werden.
Langsamfahrstrecke heißt was konkret? Also
die Schienen sind im Eimer und die Züge müssen langsam fahren.
Dann fahren die da 80 oder?
Wenn schön ist, ja, sie fahren dann 30 oder 40.
Okay.
So, das ist richtig verrückt. Und dann haben wir die sogenannten Flaschenhälse, dann haben wir Engstellen, jede Menge, also eingleisigen Betrieb. Dann fehlt natürlich die Elektrik überall. Und dann haben wir fehlende Ausweichgleise, die dazu führen, dass dauernd jetzt Verspätungen eintreffen, weil wir haben ja Bahnknoten in Deutschland, so nennt man das. Das sind Leipzig und Hamburg und München und so weiter. Und wenn es ein kleines Problem gibt, macht das nichts. Das können Sie immer auffangen im Bahnbetrieb. Aber wenn Sie mehrere Züge haben, die auf Stellwerksproblemen oder aus anderen Problemen auf einmal nicht die Zeiten einhalten, die Sie einhalten müssten, dann kriegen Sie Chaos. Und dann kriegen Sie diese schönen Ansagen, wenn Sie reisen, Grund dafür ist. Und dann kommt irgendwas. Der Grund dafür, dass die Deutsche Bahn nicht funktioniert, war die Profitorientierung seit 1994 und der Zukauf von Unternehmen, die man nicht hätte zukaufen müssen, sollen und dürfen. Also eine Ausrichtung auf ein Geschäftsfeld, was falsch war.
Einige Hörer und Hörerinnenfragen haben wir. Wollen wir mal gucken, welche wir noch durchkriegen. Dr. Susanne Klages aus Messel hat uns geschrieben. Herr König hat gerade erläutert, dass verschiedene Funktionen der Bahn, Gütertransport, Nahverkehr, Fernverkehr, auf einem Netz verlaufen. Wie kann das entflochten werden, wenn der Fernverkehr nur 5% des Aufkommens ausmacht? Macht es dann Sinn, ein separates Schnellbahnnetz hierfür aufzubauen? Fragt Susanne Klages.
Sie wird wissen, dass zum Beispiel Japan und auch Frankreich eigene Netze betreiben für Schnellzüge. Die sind auch meistens etwas anders abgesichert, als das bei uns überhaupt möglich wäre. Der Shinkansen in Japan fährt absolut pünktlich, also die ganze Zeit. Da sind aber die Strecken so gesperrt, da kommt nicht mal mehr ein Hirsch drauf. Falls Sie da welche haben, was ich jetzt nicht weiß. Nein, die Überlegung, dass man für ICEs gesonderte Strecken hätte, ist natürlich durchaus sinnvoll, aber sie wird nicht umzusetzen sein. Wir haben die Fläche in Deutschland gar nicht mehr, um das zu machen. Und ist eine schöne Idee, wird nicht erfolgen, aus geldlichen Gründen schon sowieso nicht. Aber ich denke, wir haben auch zunehmend das Problem, erstmal brauchen wir zwischen Bremen und München nicht unbedingt einen rasend schnellen Zug, aber wir bräuchten eine funktionierende, gute Verbindung. Dann kommt man da in guter Zeit hin. Und das heißt auch, und das betrifft auch diese Überlegung, der Hörerin, wir brauchen wieder mehr Ausweichstrecken. Wir müssen sehen, kriegen wir nicht zum einen mehr Güterzüge, wir haben viel zu wenig im Übrigen. Das geht ja alles über die Autobahn, das sehen wir doch. Also wir brauchen mehr Güterzüge, aber wie lassen wir die laufen? Und die Güterzüge haben im Augenblick schon Verspätungen von mehreren Tagen, weil nichts klappt. Und um das zu ändern, ja, müssten wir wenigstens die Strecken wiederherstellen, die wir alle stillgelegt haben. Und wir müssten viel, viel, viel mehr Ausweichstrecken haben. Gleichzeitig müssten Industriebetriebe wieder an die Bahn angeschlossen werden. Das ist ja alles eingestellt worden. Also da gäbe es sehr viele Punkte, um tatsächlich dazu beizutragen, dass das Netz entlastet wird und dass die Züge tatsächlich auch wieder besser rollen können.
Ja. Eine nächste Frage.
Warum in Deutschland keine Nachtzüge mehr eingesetzt werden?
Das Argument der Bahn lautete damals, es sei zu teuer. Es würde nicht genug Profit bringen. Es würde keinen Sinn machen, Nachtzüge einzusetzen. Also haben sie eingestellt und der österreichischen Bundesbahn überlassen, die mit ihren Nightjets jetzt ausreichend Gewinne erzielt mit den Nachtzügen. Es ist dringend an der Zeit, und ich glaube, darauf wollen sie hinaus und darauf würde ich auch hinaus wollen, dass eine deutsche Bahn Nachtzüge einsetzt und zwar auch dann noch wieder mit funktionierenden Speisewagen. Das wäre ganz gut. Das ist das Mindeste auch, dass wir andere Städte wieder erreichen können in der Europäischen Union. Ich weiß, dass in Saarbrücken wenigstens die Anschlüsse wieder etwas besser geworden sind. Gent-Paris, immerhin.
Wobei, Sie schreiben im Buch Europa wächst zusammen, Europas Bahnen aber nun ausgerechnet nicht. Der Nachtzug ist natürlich ein Faktor dabei. Aber was ist der technische Hauptgrund dafür? Das war für mich auch teilweise neu, was Sie da geschrieben haben.
Ja, also ein Grund besteht darin, dass wenn Sie über Grenzen kommen in andere Systeme, brauchen Sie auf einer Lok auch einen Lokführer, der in diesem System zu Hause ist.
Das heißt,
wenn Sie nach Italien fahren, brauchen Sie einen italienischen Lokführer. Und Sie können zwar eine Mehrstromlok und so weiter haben, das ist heute alles kein Problem, aber Sie brauchen den Mann aus dem Land, weil, und das ist der Unterschied zum Luftverkehr, es nicht eine einheitliche Sprache für den Bahnverkehr gibt. Im Luftverkehr ist das Englisch, das wissen alle, aber im Bahnverkehr ist das dann halt in Italien Italienisch und in Deutschland Deutsch und in Frankreich Französisch. So, und da sind dann auch jeweils andere Anforderungen dahinter, also gesetzliche Bestimmung. Also wir sind weit davon entfernt, in der EU so eine Art gemeinsame Eisenbahnsteuerung zu haben, die eben auch beinhaltet, dass die Ausbildung identisch ist etc. Da sind wir weit von entfernt.
14 nicht kompatible Zugbeeinflussungssysteme habe ich aus dem Buch. 5 unterschiedliche Stromsysteme, mehrere Kupplungsarten, diverse Funk- und Kommunikationssysteme. Und da sollte ja nun ein europäisches Zugsteuerungssystem ein digitales Abhilfe schaffen. Das heißt ETCS.
Ja.
Schafft es Abhilfe?
Es würde Abhilfe schaffen. Sie haben doch jetzt die neue Riedbahn vorhin erwähnt. Gerade generalsaniert für 1,3 Milliarden. Ja, toll. Wenn Sie dieses European System auf dieser Strecke einsetzen wollen, können Sie das bislang theoretisch sowieso nur mit den ICEs. Alle anderen Züge sind nicht darauf vorbereitet, damit zu fahren. Sie müssen nämlich bei diesem System nicht nur sogenannte Balisen, also Systeme im Schienenverlauf haben, die sozusagen dann immer rückmelden, hier fährt ein Zug, hier fährt er nicht und er fährt zu schnell und so weiter, sondern Sie müssen auch in den Zügen die Technologie haben. Und die gibt es nicht. Das ist ein Riesenproblem, weil die Zeit, die da vorgesehen war, schon gar nicht mehr eingehalten wird.
Das heißt, man fragt bei der Renovierung heute auch danach, lohnt sich das, dieses ECTS schon zu machen oder haben wir das Geld dafür oder lassen wir es lieber weg, um schneller zu renovieren?
Yes, genau so ist es gewesen. Es gibt jetzt einen Testbetrieb auf der Strecke da bei Mannheim. Testbetrieb wohlgemerkt, obwohl in anderen Ländern ECTS längst Standard ist. In der Schweiz würde Ihnen das nicht passieren. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Das ist ganz klar. Aber das ganz große Problem ist, dass diese ganzen Digitalisierungspläne zurückgestellt worden sind. Und ich kann nur sagen, im Augenblick kann ich gar nichts dazu sagen, weil wir ja erstmal abwarten müssen, was jetzt in der neuen Regierung für einen Fahrplan erstellt wird für die Deutsche Bahn. Mhm. Warten wir es ab.
Die Alte hat ja diese Infra-Go-Firma gegründet.
Ja.
Um die Infrastruktur, sozusagen um die Probleme der Infrastruktur zu lösen. Ist das eine Lösung, eine Bündelung der Kompetenzen da?
Ja, es ist ein Versuch gewesen, ein bisschen mehr zu bündeln. Und dann wurde das jetzt ja als gemeinnützig verkauft. Das ist kein gesetzlicher Bestandteil sozusagen, dies gemeinnützig. Was die InfraGo macht als AG, ist nach wie vor das, was vorher die verschiedenen Betreiber, also Bahnhof und so weiter, gemacht haben. Sie ist auf Profit angewiesen. Dann kommen die Trassengelder hinzu, die InfraGo einnehmen muss. Durch die Regulierung 1994 ist eingeführt worden, dass europaweit alle Unternehmen Züge auf den Schienen in jedem Land fahren lassen können. Und das heißt, es muss Trassengeld erhoben werden. Das heißt, die Züge bezahlen dafür, dass sie auf der Schiene fahren, dass sie im Bahnhof stehen und so weiter. Sie bezahlen für all das und das wird immer teurer, wenn Schulden aufgenommen werden, zum Beispiel. Ich beschreibe das in meinem Buch, das muss man nachlesen, ist ein Wahnsinnssystem.
Wir hören eine nächste Frage.
Was hält der Autor von Stuttgart 21?
In aller Kürze.
Mit Verlaub, gar nichts. Das ist nicht nur ein Riesenunglück, es ist ein dermaßen falsch geplantes und überdimensioniert und gleichzeitig extrem unterdimensioniert angelegtes Projekt, dass es einem gruselt. Wir sehen ja, dass nichts geklappt hat. 2021 sollte Stuttgart 21 fertig sein. Wir sind jetzt bei 2025 nächste Woche und vor 2026 wird da nichts passieren. Das ganz große Problem ist, es gibt ja nur 8 Gleise dann noch, wenn das so kommt. Diese 8 Gleise haben teilweise eine Steigung, die dazu führen wird, dass ihr Koffer wegrollt. Und gleichzeitig erfordert sie von den Zügen bestimmte Lokomotiven, die diese Steigung überhaupt fahren können. Also es ist eine so komplexe Angelegenheit geworden, diesen Bahnhof überhaupt dann im Betrieb zu nehmen, geschweige denn ihn zu befahren und zu nutzen täglich, von Brandgefahr und anderen Dingen ganz zu schweigen. Ich muss das hier nicht weiter ausführen, weil das sieht man im Netz, da gibt es immer eine aktualisierte Seite. Stuttgart 21 ist eben ein Zeichen dafür, dass die Herren in der Deutschen Bahn AG nicht daran interessiert waren, einen vernünftigen Ablauf auf Bahnhöfen zu ermöglichen, sondern dass es ihnen um so gewaltige, tolle Projekte ging, wo letztendlich Geld umgesetzt wird. Da verdienen ja Firmen für die Tunnelbauten und was da alles so ist.
Wobei ich mir vorstellen kann, für die Stadt Stuttgart ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn vieles jetzt unterirdisch läuft.
Sollte also man
das
denken.
Das ist doch ein Vorteil, der bleibt, oder?
Nein, das ist kein Vorteil. Es gab ja eine Gesetzesänderung auch, die jetzt vorschreibt, dass Flächen, die zur Bahn gehören, nicht einfach an Städte weitergegeben werden können, weil die Bahn ja eventuell diese Flächen braucht. Mhm. Das betrifft auch diese mehreren Hektar in Stuttgart, die ja bebaut werden sollten. Und gleichzeitig gibt es da noch die Gäubahn, eine ganz wichtige Strecke, die auch irgendwie noch verschwinden soll. Es gibt da auch jetzt extremen Widerstand, Gott sei Dank inzwischen. Nein, das Problem mit der Untertunnelung ist einfach riesig, weil ich kriege nicht die Kapazitäten, die der Kopfbahnhof hatte. Und ob ich jetzt ein paar Wohnungen in Stuttgart dahin stelle, wo eigentlich der Bahnhof ist, oder ob ich nicht die ganzen leerstehenden Bürohochhäuser, die sie da haben, nutze,
und mit der Zeit umwidme in Wohnungen, ist dann eine andere Frage. Das ist ein ganz, ganz weites Thema. Das können wir hier auch auf die Schnelle gar nicht behandeln. Aber wenn ich gefragt werde, würde ich nur sagen, wenn wir es so machen wie mit Stuttgart 21, können wir davon ausgehen, dass unsere Deutsche Bahn, also zu meinen Lebzeiten, nicht mehr ein vernünftiges System ist.
Wir hören eine nächste Frage.
Gibt es eine Aufstellung zu beziffern, was eigentlich die Renovierung der derzeitigen maroden Bahn kosten würde?
Die 100 Milliarden haben wir eben genannt. Aber ja,
also wir sind bei 100 Milliarden nur für die überalterten Dinge. Gleichzeitig habe ich ja laufende Probleme, zum Beispiel die sogenannten 41 starke Schieneprojekte, also die Generalsanierung bestimmter Streckenabschnitte, wie zwischen Hamburg und Berlin und Bremen und Hamburg und was da alles kommt.
Oder auch die Riedbahn jetzt.
Und ja, die Riedbahn war das Erste. Da hat es sogar einigermaßen noch geklappt, auch mit den Bussen. Der größte Busbetreiber ist die Deutsche Bahn Regio AG übrigens in diesem Land. Es spricht wieder
Bände. Ich habe eine Reportage bei uns im Radio gehört, also wo die Menschen begeistert waren, wie gut das mit den Bussen
geklappt hat. Es hat funktioniert.
Muss man wirklich sagen.
Es scheint Nein, es hat sehr funktioniert. Gut funktioniert. Ja. Ja, aber ich sage das, die Bahn sollte nicht der deutsche größte Busbetreiber sein, sondern eigentlich eine zuverlässige Verbindung herstellen. Das ist ja nur, das zeigt ja nur, wo die Probleme sind.
Das Interessante ist ja
die Frage war es Geld.
Ja.
Und es fehlen jetzt schon für die laufenden Projekte, die geplanten, wohlgemerkt, über 30 Milliarden Euro. Es können auch noch ein paar mehr sein. Wir haben ja auch Preissteigerungen etc. Es ist jetzt erstmal gar keine Frage in dem Sinne des Geldes, sondern erstmal der, weil das ist ja im Prinzip da, wenn wir es wollten politisch. Es ist jetzt eine Frage der Politik, wird endlich mal ein Zustand hergestellt, dass die Bahn tatsächlich für bestimmte Projekte, die dann auch überprüft werden müssen, im Vorfeld schon, Geld bekommt, um es zu machen. Das Geld ist nicht das Problem. Aber wir haben die Abstimmungsprozesse nicht. Wir hatten lange auch keine Politik, die es wollte. Mhm. Herr Wissmann jetzt zum Schluss hat ja ein bisschen Gas gegeben. Mhm. Aber auch diese Generalsanierungsprojekte sind natürlich sehr problematisch. Da müssen Sie mal Güterzuchtbetreiber fragen.
Wir hören eine nächste Frage.
Trotz Spitzentechnik hat die Bahn vor allem ein Imageproblem. Was kann man tun?
Imageproblem, sehen Sie das auch so?
Ja, sie bekommt immer ein steigendes Imageproblem. Man kann dafür nicht, also ich kann nichts dagegen machen.
Wobei das Problem
die
ja nicht
Bahn
ist,
funktioniert dass, nicht, das ist so.
Wobei das Problem ja nicht ist, dass die Leute das Produkt nicht kaufen. Also die Züge sind ja voll. Man
die Züge sind doch voll.
Sie wollen das Produkt ja haben. Ne?
Ja, ja. Nein, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist einfach, als Bahnfahrer gehen Sie automatisch davon aus, dass Sachen nicht klappen. Und dass dieses Imageproblem wird bleiben. Das heißt aber nicht, dass die Bahn ein schlechtes Image als Eisenbahn hat, aber als Unternehmen hat sie jetzt ein schlechtes Image und daran wird sich so schnell auch nichts ändern.
Wir haben 4 Minuten jetzt noch Zeit. Wenn man vielleicht mal eindampft, was zu tun ist, um aus dieser Misere rauszukommen, welche ganz zentralen Punkte würden Sie da nennen?
Also als erstes denke ich, muss wirklich geguckt werden, dass wir die Schwächen des Bahnsystems, die wir alltäglich haben, beseitigen. Und das heißt, wir müssen mehr Ausweichstrecken anlegen. Wir müssen wieder Weichen einsetzen. Es sind ja wahnsinnig viele Weichen ausgebaut worden. Und was heißt der? Es sind Ausweichverkehre nicht möglich etc. Das muss dringend gemacht werden. Gleichzeitig brauchen wir noch dringender fast in der Fläche wieder ein vernünftiges Angebot und eben auch vernünftige Bahnhöfe und sogenannte Haltepunkte.
Ihr Kollege Andreas Knie fordert, der bisher getrennt organisierte Schienenpersonennahverkehr ist in seiner jetzigen Struktur aufzulösen und komplett in die Gesellschaft Deutsche Eisenbahn AG einzugliedern. Wäre das ein Vorschlag, den Sie gut finden?
Absolut. Ich erwarte jetzt nicht, dass das morgen passiert. Aber ich denke, das wird höchste Zeit. Also wir vergeben ja wahnsinnig viel Geld für Dinge, die völlig unnötig sind. Wir vergeben Geld für Aufgabenträger, die dann Anwälte beschäftigen müssen, die Planungsprozesse anlegen, die früher selbstverständlich waren, die dann auch wieder Geld kosten. Und wir sehen einfach, es versickert wahnsinnig viel Geld, auch natürlich dann bei den Unternehmen, die jetzt diese Eisenbahnverkehrsunternehmen betreiben. Wir haben über 540 öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland. Verdammt nochmal. Das ist kein Wunder, dass Knie sagt, da müssen wir mal wieder von weg.
Allerletzte Frage. Trasse und Traktion wieder zusammenführen, zum Beispiel in einer deutschen Eisenbahn AG, ist ein weiterer Vorschlag. Ist das machbar, auch unter diesen EU-Regelungen, die wir haben?
Ja, ich denke, da müsste dann auch die Politik natürlich in Brüssel ein bisschen mit dafür sorgen, dass man wieder zu Verabredungen kommt, die bestimmte Änderungen beinhalten. Das ist ja machbar. In der EU ist ja nichts für ewig festgeschrieben, wenn ich es ändern will und auch Mehrheiten finde, lässt es sich ändern. Es gibt genug Länder, die durchaus jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass diese Eigenwirtschaftlichkeits- und Wettbewerbswahngeschichte bei einer Eisenbahn nicht unbedingt eine tolle Idee ist. Die Franzosen haben es auch längst begriffen.
Die Meinung von Johann Günther König. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für den Besuch in Saarbrücken. Herzlichen Dank.
Ich danke den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Danke.
Anschluss verpasst. Die Krise der Deutschen Bahn. Zu Klampen Verlag. 128 Seiten. Kosten 16 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Wolfgang Hahn aus Sulzbach, an Konrad Stelzer aus Rehlingen und an Anja Meyer. Und kommende Woche sind unsere Gäste Felix Lee und Finn Meyer Kuckuck. Es geht um China, Titel des Buches China aus Wege aus einem Dilemma. Die beiden langjährigen China-Kenner und Wirtschaftsjournalisten meinen, Xi Jinpings Ziel ist klar, die Formung einer Welt mit China an der Spitze. Welche Rolle kann da überhaupt Deutschland noch spielen? Können wir tatsächlich Verhandlungspartner auf Augenhöhe werden? Die Autoren sind immerhin optimistisch. China brauche uns politisch und wirtschaftlich. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen passend zum heutigen Thema den Podcast Mission Klima in der ARD Audiothek. Da geht's um ganz konkrete Lösungen für die Krise. Die Autoren treffen Menschen, die tatsächlich was verändern wollen, zum Beispiel beim Thema Mobilität. Und eine Folge befasst sich eben mit der Frage, die gerade auch eine Rolle gespielt hat. Was eigentlich ist, wenn Oberleitungen fehlen und die Bahn nicht elektrifiziert dort fahren kann? Dieselzüge sind eine Alternative, schaden aber dem Klima. Sind Akkuzüge in manchen Fällen also die richtige Wahl? Unser Tipp, der Podcast Mission Klima in der ARD Audiothek.